Du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. The Song von Toy Story.
Herzlich willkommen zu einem neuen Diese Movies Themen Podcast. Heute bei mir Markus Schuh. Ich habe mir gedacht,
das bin ich.
Ich habe mir gedacht, ich werde heute mal die Leitung übernehmen. Ich bin der Nikolai Kujasta. Manche kennen mich noch als The Animator. Ab und zu schreibe ich mal was. Ja. Heute Themenpodcast, wie schon gesagt, Themenpodcast, wir sind Movies im Rahmen unserer Disney-Themenwochen und Disney kann man eigentlich mit einer Firma noch in Verbindung setzen, ohne die Disney wahrscheinlich heute auch nicht mehr das wäre, was sie mal war.
Warum? Disney war doch mit Atlantis auf einem guten Kurs.
Es geht um die Computeranimation und da ist Pixar natürlich der Retter in der Not für Disney gewesen. Pixar, die setzen sich natürlich zusammen aus John Lasseter, dem Chief Creative Officer, dann Ed Catmull, der die Leitung übernommen hat von Pixar, und ein weiteres wichtiges Mitglied dieses Triumvirats war Steve Jobs, ehe er verstorben ist vor einigen Jahren. Die haben diese Firma auf die Beine gestellt. Das begann alles bei Lucasfilm, wo John Lasseter an Spezialeffekten gearbeitet hat, in einer kleinen Abteilung, die wenig später von Steve Jobs aufgekauft wurde für 5 Millionen US-Dollar und in Pixar umbenannt wurde. Die Pixar-Firma oder Pixar generell war zunächst eigentlich dazu zuständig, in der Medizin und in staatlichen Institutionen Verwendung zu finden. Kurzfilme oder Filme generell waren eigentlich nur als Promotion gedacht oder als Promotion-Zwecke. Ehe Pixar dann 1991 in einen Vertrag mit Disney einstieg, der drei animierte Spielfilme vereinbarte, stieg dann Pixar letztendlich mit Toy Story, dem ersten computeranimierten Langfilm, direkt ins Geschehen ein und hatte eigentlich damit den absoluten Durchbruch gelangen.
Dem ersten computeranimierten Langfilm überhaupt, nachdem halt schon ein paar Jahre zuvor natürlich die 3D-Animation überall auf dem Vormarsch war, ob es jetzt halt im Spezialeffekte-Bereich bei Blockbustern wie ja, Star Wars halt war oder auch beim Disney-eigenproduzierten Tron, der ja fast schon irgendwie in gewisser Weise synonym steht für die CGI-Entwicklung in den 80er Jahren, obwohl da auch nicht alles computeranimiert ist, also vieles, was da halt als Computer animiert gilt oder was man früher gedacht hat, was Computer animiert sei, hat man herausgestellt, dass da vieles auch noch analog quasi gemacht worden ist. Aber dazu, liebe Hörer, gibt es auch noch einen Spezialpodcast und zwar vom Lukas Kohmann und von mir, von meiner Wenigkeit, zu Tron, dem Original Tron und Tron Legacy. Also stay tuned, der kommt demnächst.
Genau, heutzutage oder mittlerweile ist ja Pixar zu einer richtigen Institution geworden. Wir wollen jetzt mal herausarbeiten, was die Pixar-Formel ist, was diese vielbeschworene Pixar-Formel ist, mit der die Firma seit Jahren eigentlich Hits im computeranimierten Bereich gelandet hat.
Hits und Cars 2.
Hits und Cars 2, genau. Gut, die Monster-Universität war jetzt auch für Pixar-Verhältnisse eher schwach, sagen wir mal.
Aber der hat wenigstens noch Cola eingespielt.
Der hat noch Cola eingespielt. Aufgrund von Zeitgründen, weil wir uns auch jetzt bei diesem Pixar-Podcast auf einige Filme nur beschränken. Es gibt natürlich viele, viele Filme von Pixar, 15 an der Zahl. Jetzt kommt der 15. erst raus. Der 15. Langfilm mit Alles steht Kopf. Wir wollen uns jetzt in diesem Podcast vor allen Dingen mit den Filmen Oben, Wall-E und Toy Story 3 beschäftigen und anhand der Filme die Pixar-Formel aufdröseln und dann auch noch ein bisschen einsteigen in ernste Thematiken, die Pixar-Filme vorweisen und die sowohl für Kinder als auch Erwachsene geeignet sind. Deswegen würde ich eigentlich mal fragen, was zeichnen denn für dich Pixar-Filme aus? Was denkst du, was denn die Pixar-Formel ist?
Ich habe gedacht, hier geht's um Ratatouille. Ich gehe jetzt.
Nee, die Pixar-Formel. Was ist die Pixar-Formel? Ich finde, also Nico und ich haben uns ja gut vorbereitet. Wir haben uns sogar extra noch The Pixar Story, eine Dokumentation in Auftrag gegeben von Pixar, angeguckt. Aber ich finde, dass man ja, generell festhalten kann, dass sich Pixar dadurch auszeichnet, dass die halt diese Original Ideas immer vorweisen können. Natürlich ist das alles irgendwie so ein bisschen ähnlich, also scherzhaft wurde ja im Internet quasi so herausgestellt, dass die Pixar-Formel immer ist: What if Toys had feelings? What if Fish had feelings? What if Monsters had feelings? Aber ich finde, das ist halt zu kurz gegriffen. Natürlich ist das einer der Reize, aber ich glaube, dieser Reiz ist dem Animationsfilm als Gattung sowieso immanent, ob es jetzt 2D-Animation oder 3D-Animation ist. Aber ich denke, die Pixar-Formel ist halt gerade diese unglaubliche Liebe zum Detail und zur Kreation neuer Welten, die halt auch irgendwie in Eigenregie entstanden sind. Also so viel wie ich weiß, hat Pixar bisher nichts adaptiert, oder?
Nein, ich glaube, das waren alles Eigenideen. Also, wir haben ja auch, als wir die Doku, die Pixar Story, uns angeschaut haben, haben wir auch mal ein bisschen gesehen, woher die Regisseure ihre Ideen genommen haben. Ob das jetzt irgendwie ein Besuch im SeaWorld war, die dann später zu Findet Nemo umgewandelt wurde, oder auch einfach die Prämisse, was wäre denn, wenn Monster tatsächlich existieren würden und Kinder, die Angst vor Monstern und die behaupten, dass Monster unter ihrem Bett liegen, die Wahrheit sagen und
Ja,
es tatsächlich Monster gibt.
da muss man auch wirklich sagen, das sind immer relativ schlichte Ideen, jetzt auch wie zum Beispiel bei Ratatouille, der wahrscheinlich mein Lieblings-Pixar-Film ist. Da ist ja die Prämisse irgendwie so dieses From Rags to Riches, also vom Tellerwäscher zum Millionär, halt wirklich dann so nicht nur metaphorisch gesehen, so dass man quasi als Ratte aufsteigt, also auch wenn das jetzt hart formuliert ist, aber dann literally, also wortwörtlich, eine Ratte schafft es, zum Sternekopf aufzusteigen. Und ich finde, das ist irgendwie so die Magie der Pixar-Filme, dass das irgendwie glaubwürdig erscheint. Also ich meine, wenn zu dir jemand kommen würde und stell dir vor, du wärst Boss von einem großen Studio und jemand kommt zu dir und sagt, ey, ich habe eine Idee, was haltet ihr davon? Ein Fisch verliert seinen Sohn, der Sohn kommt in ein Aquarium und der Fisch soll den ganzen Ozean durchqueren, um seinen Sohn zu finden. Und zusätzlich hat er noch Unterstützung von einem dementen Fisch.
Ja.
Ja, that awkward silence, die spricht
Genau.
für sich. Das ist wirklich, das ist eigentlich so absurd, wenn man diese Prämissen immer betrachtet und deswegen halt so genial, was Pixar da immer draus bastelt. Also ich glaube, das ist irgendwie die Pixar-Formel, dass man sich einfach drauf freut, zu sehen, was die Jungs und Mädels jetzt als nächstes zusammenbasteln.
Ja. Und du hast jetzt auch eben diese Detailverliebtheit noch angesprochen. Ich finde, das ist ganz immanent auch, dass man das durch die gesamten Filme durch, das zieht sich ja durch, dass quasi in oben wird Toy Story 3 angeteasert, ich meine sogar bei Findet Nemo sieht man eine Buzz Lightyear-Figur irgendwo. Also die ganzen Filme sind irgendwie miteinander verbunden und man kann beim mehrmaligen Schauen immer wieder neue Sachen entdecken.
Da gibt es ja sogar auch irgendwelche Internet-Theorien, die quasi besagen, dass das alles in einem Universum spielen würde.
Ne?
Das ist also, das ist wahrscheinlich ist das viel zu weit gefasst, aber es ist halt schön, dass man da irgendwie merkt, dass das, also das gibt so einen familiären Eindruck, finde ich. Und ich glaube, dass auch das irgendwie die Liebe zum Detail begünstigt und dass das im Endeffekt dann halt den Charme der Filme auch ausmacht. Um nochmal ganz kurz einzuhaken, ich habe bisher alle Pixar-Filme gesehen, bis auf die beiden Cars-Filme und Merida.
Genau, also
Alles
ich
steht Kopf,
alles
gönnen
stopp.
wir uns.
Auf jeden Fall, genau. Also ich bin momentan bei den Pixar-Filmen, habe ich alles bis auf alles steht Kopf gesehen. Und ich denke mal, sehr gespannt auf den Film noch. Ja, du hast eben angesprochen, dieses What if had feelings. Das haben wir ja bei unseren drei Filmen, oben Wall-E und Toy Story, quasi bei zwei Filmen vor allen Dingen nochmal extrem, vor allem bei Wall-E und Toy
Und
Story.
bei oben, what
What
if
if.
old people had feelings?
Ja. What if old people had feelings? Genau, das zieht sich ja, dieses What if had feelings zieht sich ja durch mehrere Pixar-Filme
Ja,
durch,
das zieht
aber
sich halt, wie gesagt, durch die komplette Animationsgeschichte hindurch.
ja, genau, aber ich finde, Pixar hat dem Ganzen nochmal quasi einen etwas weiteren Touch gegeben, indem sie quasi noch Gesellschaften aufbauen. Also weil zum Beispiel bei Toy Story 3 ist es so, oder bei der Toy Story-Reihe, ob es jetzt die Monster AG oder was auch immer, bei unserem Fall ist die Toy Story-Reihe, es wird halt eine Gesellschaft kreiert, die unserer menschlichen gar nicht so unähnlich ist. Also es gibt Strukturen, man hat manchmal so das Gefühl, wenn der Mensch das Zimmer verlässt und die Spielzeuge zum Leben erwecken, dass sie genauso manchmal genauso langweilige Taten nachgehen wie wir Menschen. Und da ist dann quasi die Bingo-Nacht oder, also das ist bei Toy Story, finde ich, immer so ganz interessant, dass quasi, oder dass Pixar generell Gesellschaften, menschliche Gesellschaften auf Objekte abbildet sozusagen. Das sieht man, finde ich, ganz häufig bei Pixar-Filmen. Ob das jetzt Cars ist, ob das jetzt Monster AG ist, ob das jetzt Toy Story ist. Das ist, finde ich, sehr interessant, dass Pixar mit diesem Erfolgsmodell sozusagen halt wirklich Erfolg hat.
Da gibt es alles. Pokernächte, langweilige Diskussionen, demokratische Abstimmungen, Faschisten.
Faschisten, genau. Faschisten. Was weiterhin, finde ich, sehr für die Pixar-Formel spricht, oder muss man mal kurz überlegen, weil wenn man mal die ganzen Protagonisten betrachtet, es sind meistens ungleiche Freundschaften, die eine Rolle spielen. Oder es ist immer ein Duo, sage ich mal, das sich anfangs nicht ähnlich ist, vielleicht auch sich anfangs überhaupt nicht mag, wie zum Beispiel Woody und Buzz in der Toy Story-Reihe oder auch Wally und Eve, hast du ja eben angesprochen, dass zwar Wally von Anfang an irgendwie begeistert ist von Eve, aber Eve irgendwie so ein bisschen unterkühlt wird. Und bei oben ist es ja genau dasselbe.
Ja, ich finde, man kann zusätzlich noch herausstellen, dass es vielleicht jetzt, auch bei unseren Filmen, die wir jetzt ausgewählt haben, aber ganz generell bei den Pixar-Filmen, dass es auch so ist, dass die Helden sich immer auf einem Selbstfindungstrip befinden. Also wir haben da ja auch jetzt noch Texte dazu gelesen, also Fachliteratur, die sich auch mit medienwissenschaftlichen Aspekten der Filme befasst hat. Und es ist halt schon krass zu sehen, wie diese 3D-Animation auch sich selbst in gewisser Weise auch immer thematisiert. Also auch ihren Selbstzweck. Also dass da halt computeranimierte Figuren sind, die zusätzlich Spielzeuge sind, die sich selbst dann reflektieren müssen in dem Moment. Also das ist natürlich jetzt in Toy Story 1 und Toy Story 2 stärker ausgeprägt als im dritten Teil, aber jeder wird mit seiner eigenen Existenz da auch in gewisser Weise konfrontiert. Und das sind dann halt auch wieder ganz menschliche Sachen, die da auf diese Parallelgesellschaften angewendet werden. Und das ist vielleicht auch der Charme, der die Filme ausmacht, wodurch sie halt greifbar sind. Auch für wodurch sie in gewisser Weise immer greifbar sind für Kinder. Also die haben ja alle ein G- oder PG-Rating, also immer freigegeben ohne Altersbeschränkung oder ab 6, maximal ab 6 Jahren.
Wobei ich glaube, Merida war sogar ab 12. Ich bin mir aber gerade nicht sicher.
Ich glaube, Merida war auch ab 6 Jahren. Ich glaube, also ganz ehrlich, ich glaube, Pixar kann sich trotz der Marke nicht leisten, einen PG-13 oder halt FSK-12 Film zu machen. Und ja, man muss aber sagen, da werden schon ernste Geschichten ja auch immer verhandelt in diesen Parallelgesellschaften, wodurch auch wieder in gewisser Weise der Bogen geschlagen wird zu dem, was die Pixar-Verantwortlichen oder überhaupt so das ganze Pixar-Team seit jeher beteuert, nämlich, dass eine ihrer Hauptinspirationsquellen ja auch aus dem Studio Ghibli aus Japan, Hayao Miyazaki, Isao Takahata und so weiter, stammt, weil die halt natürlich auch mal Geschichten haben, die ohne Altersbeschränkung sind, wie Mein Nachbar Totoro, aber auch mal wirklich richtig, richtig ernste und krasse Sachen wie Nausicaa aus dem Tal der Winde, Prinzessin Mononoke oder richtig hardcore, wer da nicht weint, hat kein Herz, die letzten Glühwürmchen. Das sind natürlich meisterliche Erzählungen und da muss man es Pixar lassen und wirklich zugute halten, dass die es geschafft haben, ja, im englischsprachigen Markt oder auch im europäischen Markt, dass sie es geschafft haben, sich so zu einer Marke zu etablieren, die wirklich auch intelligentes Blockbuster-Entertainment in der Gattung Animationsfilm präsentiert.
Vor allen Dingen das intelligente Animationsfilm-Entertainment in dem Sinne auch, dass man als Erwachsener die Filme nicht langweilig findet. Man kann die immer wieder schauen, man entdeckt, also wir haben ja, als wir jetzt die Filme gesehen haben, Sachen wieder entdeckt oder Thematiken entdeckt, die vielleicht Kindern bewusst, vielleicht nur unterbewusst vermittelt werden.
Wir sollten den Kindern da schon viel zutrauen. Die raffen schon unterbewusst, was da geschieht. So, aber ob jetzt irgendwelche
Metaebenen oder metaphorischen, allegorischen Ebenen, die können sie natürlich noch gar nicht erfassen, weil ihre Bildung ja noch gar nicht so weit fortgeschritten ist. Aber deswegen an alle, die immer denken, ja, Animationsfilme sind Kinderkram, der Animationsfilm ist so unglaublich reichhaltig. Also, ich meine, wir gehen ja gleich noch en Detail drauf ein, was wir bei oben Toy Story 3 und Wall-E noch rausgefunden haben, aber ganz ehrlich, das sind Filme, da lohnt sich auch das Zehnfache gucken immer noch.
Ja. Ich würde sagen, wir starten am besten in der Reihe, in der wir auch die Filme geschaut haben. Würde ich sagen, wir fangen mit Wall-E eigentlich an, oder?
Können wir gerne machen.
Gut, Wall-E, also wir haben ja eben schon mal hingeleitet dahin, dass Pixar-Film scheinbar sehr wichtig ist, dass sie auch ernste Thematiken vermitteln, die sie quasi spielend den Kindern auch vermitteln, aber auch in so einem Maße, dass sie Erwachsene, also auf der einen Seite spielend vermitteln, auf der anderen Seite aber auch noch auf einer mehrschichtigen Ebene komplex, sodass Erwachsene auch Spaß haben, solche Filme zu schauen. Und bei Wall-E ist natürlich, das ist halt quasi eine Öko-Fabel, die auf das Umweltbewusstsein quasi appelliert auch und auch Konsumkritik eigentlich ist an irgendwelchen, an raffgierige Firmen, die quasi die Leute ausbeuten wollen mit, ja, und ihre Unternehmenskultur quasi vermarkten möchten.
Ich meine, der Gag bei Wall-E ist ja, dass irgendwie die Rede davon war, dass die Menschen auf der Axis quasi ins Weltall geschossen werden, dort 5 Jahre, glaube ich, leben und dass dann die Erde quasi gesäubert wird. Und Wall-E ist tatsächlich so wahrscheinlich der letzte Roboter auf der Erde, der irgendwie noch, weil er aber auch der intelligenteste ist, weil er halt ein Eigenleben entwickelt hat, wodurch er sich immer wieder selber repariert. Weil Wall-E lebt ja schon seit 700 Jahren.
Ja.
Wall-E ist der Yoda aus Wall-E.
Ich finde es zum Beispiel auch sehr schön, wie Wall-E quasi einsteigt in den Film. Also ich glaube, es wird eine, man fährt quasi direkt auf die Erde zu, man hört aus dem Off ein Lied aus einem Musical, soweit ich weiß. Das Musical, das ja auch Wall-E dann sich gerne mal anschaut, wenn er zu Hause ist. Das ist ja eigentlich auch so ein lebensbejahendes Musikstück, also so eins, ja, alles ist super, alles ist cool und gleichzeitig werden dann aber auch Bilder eingeblendet von Hochhäusern oder quasi Müllhochhäusern, die Wall-E in den Jahren oder die verschiedenen Wall-Es damals noch gebaut haben und man sieht einfach, dass die Erde nur noch ein dreckiger Ort ist, wo kein Leben mehr herrschen kann, die mit Satellitenschüsseln und mit generell mit lauter Satelliten auch in der Atmosphäre verdreckt ist. Finde ich schon recht interessant, dass man so einsteigt mit so einem lebensbejahenden Song, der gleichzeitig aber
Ja,
so
das
eine
Ganze ist
triste
konterkariert im
konterkariert,
Prinzip,
genau.
ja.
Klar, dieses Umweltbewusstsein ist dann Wall-E wirklich immer nennt, weil man am Anfang die erste Hälfte des Films ja eigentlich nur auf der Erde verbringt, auf dieser miefigen, stinkigen Erde, die halt wirklich nur noch mit Dreck übersät ist. Und wenn, sobald der Film dann quasi in andere Sphären gleitet und Wall-E auf der Axis ist, hat man quasi eine Konsumkritik, die auch noch auf die Ernährung und die Gesundheit quasi der Menschen appellieren soll.
Ja,
Genau.
ich finde, Wall-E steht da auch in gewisser Weise wieder in der klassischen Animationsfilm-Tradition, weil immer auch nur so ein bisschen Öko-Themen in Filmen ja auch dabei sind. Ob es jetzt, keine Ahnung, ob es jetzt irgendwie so, wie heißt das noch, Watership Down? Da
Ja,
geht es
unten am
auch
Fluss.
unten am Fluss, genau, da geht es ja auch irgendwie, also zumindest um ein funktionierendes Ökosystem. Also es geht auch immer mal wieder auch in Animationsfilmen darum, dass der Mensch als Faktor quasi Umweltsysteme irgendwie zerstört.
Unter
Oder
anderem, ja.
dass der Mensch also als Antagonist in Animationsfilmen fungiert. Ich meine, auch in Findet Nemo hat man ja den, ich meine, durch Menschenhand wird ja quasi erst der Plot in Gang gesetzt, weil Nemo entführt wird.
Ja.
Und also weil er aus seinem Ökosystem herausgerissen wird. Und genau das wird ja sogar später wieder dann in Oben auch aufgegriffen. So, dass ein Wesen aus seinem Ökosystem wieder entführt werden soll. Aber jetzt zurück zu Wall-E. Ich finde, bei Wall-E das Anliegen, also das ist ein unfassbar wichtiges Anliegen, so mit, ja, mit diesem ökologischen Bewusstsein, Nachhaltigkeit und was auch immer. Nur, das ist auch fast schon der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Film habe. Es ist mir ein Tick zu plakativ. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist die Zielgruppe? Die Zielgruppe ist natürlich, keine Ahnung, Kinder im Alter von 4 bis 10. ist die Hauptzielgruppe. Natürlich, ich meine, die Filme wären nie im Leben so erfolgreich, wenn da nur kleine Kinder ins Kino gehen würden. Ich meine, ich habe mir oben Wall-E, da hatte ich mir damals im Freundeskreis im Kino angeguckt, in die Monster-Universität war ich beispielsweise mit meinem Patenkind dann drin, aber ich meine, alles steht Kopf, steht auf der Agenda von uns allen irgendwie in der Clique, also da ist jetzt, das ist nicht mehr altersgebunden sozusagen. Und deswegen ist es bei Wall-E, ich will nicht von der Diskrepanz sprechen, aber wir haben da halt eine andere Erwartungshaltung, weil wir halt wissen, wie klug Pixar erzählen kann. Und dann ist es halt so, es ist geschickt, was sie machen, und sie haben genug ernste Töne, sie haben auch für uns filminteressierte, filmaffine Leute genug
Anspielung, genau,
Anspielungen,
ja.
genug Querverweise, genug Referenzen. Auf 2001 beispielsweise gibt es drei großartige Anspielungen. Und deswegen denke ich mir aber, ach Leute, ihr erzählt so geschickt und so wundervoll in den ersten 30 Minuten, die ja quasi ohne Dialog auskommen. Und da ist das Ding ist auch wieder so klassisch Science Fiction, dadurch, dass haben wir hier ja auch wieder ein unbelebtes Lebewesen eigentlich, also ein Roboter, der animiert wird als Filmfigur in der diegetischen Welt und animiert wird durch die Animatoren aus den Pixar-Studios. Und dieses unbelebte Wesen sorgt dann dafür, dass ein ökologisches Bewusstsein wieder zutage tritt. Das ist ja klassisch Science Fiction. Das gibt, also ich meine, im Prinzip geht es darum, wie Wall-E auch eine Seele entwickelt. Und wie nicht nur Wall-E eine Seele entwickelt, der ja schon fast ein Katalysator-Charakter ist, weil durch ihn ja auch Eve eine Seele entwickelt. Ich meine, Eve heißt natürlich auch nicht umsonst Eve. So. Und das sind schon kluge und reife Themen, wo ich mir dann nur denke, muss man es wirklich so plakativ machen, dass die Leute dann alle auf der Axis in Friede, Freude, Eierkuchen leben, aber komplett entindividualisiert sind? Und einfach nur alle komplett fett sind.
Und die Digitalisierung quasi fortschreitet bei ihnen, weil sie ja
Genau.
eigentlich nur auf Bildschirme starren. Also ich meine, der Film ist von 2008, Wall-E,
Ja,
der
geradezu prophetisch.
geradezu prophetisch, was da passiert. Aber es ist schon, finde ich, interessant, dass der Film gerade auch so ein Thema das dann aufgreift und dann auch dementsprechend überspitzt darstellt, die Digitalisierung, dass alle Menschen und die Entindividualisierung, dass alle Menschen nur noch gleich ausschauen
Ja,
und nur noch auf Bildschirme
die
starren.
gleichen Kleider tragen,
Ja.
jeder den gleichen Tagesrhythmus hat.
Ja.
Ich finde also ich glaube, mein Lieblingsshot aus dem ganzen Film ist, wenn man sieht, wie die Leute um den Pool herumliegen, aber niemand ist im Pool. Das ist so unfassbar lustig.
Ja, keine Ahnung, Wall-E, wie gesagt, hatten wir das Umweltbewusstsein, die Konsumkritik natürlich, weil alle Menschen, die auch noch natürlich körperlich etwas beleibter sind, ihre Nahrung nur noch aus Bechern schlürfen. Dann, das geht dann Hand in Hand mit dem Ernährung und dem Gesundheitsbewusstsein, das Wall-E thematisieren will. Dann die zunehmende Digitalisierung wird mal kurz angerissen. Bei Toy Story 3 hingegen ist wieder ein ganz anderes ernstes Thema, oder?
Ich muss dich jetzt dazu allerdings noch fragen, weil eines unserer Themen ja die Pixar-Formel ist, die narrative Pixar-Formel. Denkst du, Wall-E hat einen narrativen Bruch, so circa nach einer halben Stunde? Also, oder so nach 30, 35 Minuten, ja quasi nach dem ersten Drittel, nachdem Wall-E und Eve dann auf der Axis sind?
Es hat schon in gewisser Weise einen narrativen Bruch, weil ja der Beginn auf der Erde, also ich finde, der narrative Bruch, der thematische narrative Bruch ist vor allen Dingen der, dass auf der Erde gezeigt wird, wie sich das Leben oder wie sich nicht das Leben entwickelt hat sozusagen auf der Erde und wie das Leben in der Axis oben weitergegangen ist in diesen 700 Jahren, die dann vergangen sind mittlerweile. Deswegen denke ich schon, dass da ein narrativer Bruch auch stattfindet, weil jetzt was komplett anderes, weil jetzt quasi der Fokus auf was komplett anderem gelegt wird, weil jetzt quasi die Zielsetzung ist, was ist eigentlich aus den Menschen geworden, wo sind die eigentlich hingekommen, was ist aus ihnen geworden?
Man muss der Pixar wahrscheinlich auch zugute halten, dass sie das schon relativ gut gepaced haben. Wie das, also, ich meine, in dem Moment, in dem Eve reinkommt in die Handlung, ist er ja narrativ auch schon wieder ein Tick anders als in den 10 Minuten davor, als Wall-E nur allein ist mit seinem Kakerlakenfreund. Und dann, ich meine, die Roboter, die nicht sprechen, sondern sich nur irgendwie durch Pieptöne à la C3PO und R2D2 miteinander verständigen, die sind ja auch noch da,
wenn sie auf der Axis sind. Und ich denke, dass da eigentlich immer so ein guter, ja, fast schon so eine, wie soll ich sagen, eine narrative Koexistenz irgendwie stattfindet. So zwischen dem neuen Plot auf der Axis und dem Liebesplot zwischen Wally und Eve. Ja. Und das muss man denen wirklich zugute halten, dass sie das echt schön gemacht haben.
Ja, das stimmt.
Sollen wir beiden noch eine Abschlusswertung geben
für Wally? Für Wally? Also, ja, die 10er-Bewertung quasi, jawohl, das ist die 1 von 10. Also Wally ist nicht die 1 von 10, aber Skala 1 bis 10. Ich gebe Wally eine 8 von 10.
Ich gebe Wally eine 2 von 10.
Ich gebe Wally eine 2 von 10. Nee, ich finde, Wally ist ein super Pixar-Film. Ich mag den unfassbar gerne. Allerdings gehört er nicht zu meinen Lieblingsfilmen. Wobei ich das, also ich muss sagen, bei Wally ist es so, da finde ich den Anfang halt großartig. Der ohne Dialog stattfindet, der ist so, so stark. Ich habe auch schon oft gehört, dass viele Leute ein Problem damit hatten, sobald die Menschen auftauchen. Das gebe ich ein bisschen zu. Es stimmt tatsächlich ein bisschen, dass sobald, finde ich, das auf die Axis umverlagert wird, da ein kleiner Bruch halt drin ist. Dennoch finde ich es immer noch ein sehr, sehr starker Pixar-Film und deswegen 8 von 10.
Ja, gehe ich komplett mit. Gebe auch eine 8 von 10.
8 von 10. Absolut. Okay, also wir hatten es ja eben schon von den ernsten Themen, die Wally behandelt. Toy Story 3 hat da den Fokus auch auf ernsten Themen, aber auf anderen ernsten Themen. Und da ist vor allen Dingen ja auch der Wertverlust, quasi die Arbeitslosigkeit der Spielzeuge,
ein wichtiger Gott.
Punkt.
Mind blown. Geht es in Toy Story 3 um Arbeitslosigkeit?
Ja, Verlust, Tod, Toy Story 3 ist ja auch...
Verlust, Tod, Toy Story 3, Arbeitslosigkeit.
Arbeitslosigkeit. Ja, Toy Story 3 ist, glaube ich, so der Albtraum für jedes Spielzeug, oder? Also, als wir den Film gestern gesehen haben. Und der ist, glaube ich, auch nicht für die ganz Jungen geeignet, oder?
Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich habe ja auch bei Toy Story ein klitzekleines Problem. Und also das ist wahrscheinlich auch so ein Problem, ja, oder eine Problematik, die dieser ganzen Toy Story Trilogie in gewisser Weise immanent ist. Denn ich frage mich halt immer, also man muss halt krass abstrahieren, was da passiert. Und natürlich gibt es da diese ganzen Metamomente, ja, dass der Animator von Pixar wieder unbewegte Figuren animiert, die selber unbewegte Figuren sind, die durch die Imagination von Kindern bewegt werden.
Genau.
Das habe ich schon gesagt.
Das hast du sehr schön gesagt.
Das ist die Pixar-Inception. Und Pixar-ception. Und den, das einzige Problem, das ich damit halt irgendwie habe, ist, dass man sich ja ein bisschen schwer tut, vielleicht damit sich das so richtig in die Figuren hineinzuversetzen, in ihre Probleme. Also natürlich sind das Probleme, die in gewisser Weise übertragbar sind. Ja, also Wertverlust, was ist mein Zweck, bin ich noch von Bedeutung? Mhm. Weil die ja natürlich an ihre Kinder, die mit ihnen spielen, gekoppelt sind. Mhm. Ja, das sind einfach so ein paar Sachen, wo ich mir dann denke, so warum ist es, also es wirkt vielleicht ein Tick forciert. Weil warum haben zum Beispiel die Kids im Raupenraum, warum haben die keine kindgerechten Spielzeuge? Wie kann wie kann dieser Faschismus von Lotso, wie kann der überhaupt vonstatten gehen?
Ja.
So, das sind halt einfach so Sachen, die jetzt keine Brüche in der diegetischen Welt irgendwie ja vorantreiben und die keine tatsächlichen diegetischen Brüche sind. Aber da ist es für mich immer so ein Punkt, wo ich echt sage, oh, da muss ich schon teilweise stark abstrahieren, weil was ist das Problem, dass Andy halt nicht mehr mit seinem Spielzeug spielt? So ist ja überhaupt kein Problem. Und natürlich es wird ja auch in gewisser Weise eine Coming-of-Age-Geschichte erzählt, die allerdings nur in der Rahmenhandlung erzählt wird. Mhm. Wenn Andy dann sein Spielzeug an Bonnie weitergibt und Bonnie behandelt das Spielzeug halt gut. Mhm. So, aber ich meine, meine Autos, die ich früher hatte als kleiner Junge, die haben wahrscheinlich auch eine schreckliche Zeit durchlebt, weil ich die nämlich immer gefetzt habe.
Ja, die sind oben auf dem Dachboden ziemlich traurig wahrscheinlich.
Die wahrscheinlich
noch ihre Reifen zusammen.
Wahrscheinlich. Nee, ich habe die in den Raupenraum gegeben.
Okay.
Dann werden sie gelutscht.
Dann werden sie gelutscht und in Nasenlöcher gesteckt. und alles Mögliche. Nee, aber wie gesagt, ich finde Toy
Story... Was heißt denn hier? Nee.
Aber ich finde Toy Story 3 ist vor allem... Also, klar, die ganzen Toy-Story-Filme ziehen sich auf dieses Wertverlust, auf diese Identitätskrisen immer. Vor allem natürlich der erste und der zweite dementsprechend.
Was aber auch wirklich super Themen sind, die sie da drin haben. Dieses, Ja, ich sage jetzt was auf Latein. Nosce te ipsum. Ja, ich kenne es nur aus Matrix. Denn das bedeutet, erkenne dich selbst. Und das ist ja so ein zentrales Motiv in der Toy Story Trilogie, was halt mega, mega spannend ist.
Das ist halt auch, wie gesagt, sehr, sehr interessant, wie da die Musik dann auch eingesetzt wird mit You Got a Friend in Me. Natürlich kann man das doppelt sehen. Also auf der einen Seite ist natürlich Woody, der quasi einen Freund in Andy, oder der vielleicht ein Freund für Andy sein will, aber Andy ihn in Toy Story 3 eigentlich nicht mehr braucht. Stattdessen hat Woody aber andere Freunde quasi. Und das sind die Freunde, die ihm quasi auch rein physisch auf Augenhöhe begegnen, nämlich seine Spielzeugkumpanen.
Gott, ich überlege gerade noch, ob es da auch um so Ängste geht, die quasi von Eltern irgendwie ausgehen, so im Sinne von, dass das Nest quasi irgendwann leer ist. Weil genau diese Ängste haben ja die Spielzeuge, die sich ja auch irgendwie, ja, die eine Verantwortung auch für das Kind übernehmen, ja, die ihm ja auch in seinem Reifeprozess, ja, maßgeblich beistehen, dass er halt ein Kind ist, das Imagination hat.
Ja. Es ist halt natürlich so, dass Toy Story 3 vor allen Dingen vor allem eine Geschichte über das Erwachsenwerden ist und auch über das Loslassen von geliebten Dingen oder von Geliebtem. Und ich glaube, dass Toy Story 3 schon, also klar, 1 und 2 sind auch super gut, aber Toy Story 3 ist von dieser ernsten Thematik, dieses Erwachsenwerden, Loslassen, schon mit der stärkste der Reihe.
Ja, was ja auch dann dadurch thematisiert wird, dass ja Andy seine Spielzeuge loslassen muss. Die Spielzeuge müssen Andy loslassen und Andys Mutter muss Andy loslassen, weil er aufs College geht. Ja. Und das ist, wenn man es wieder so betrachtet, ja, kann man natürlich einfacher die metaphorische Ebene erkennen und wertschätzen. Aber das ist, wie gesagt, dieses grundsätzliche Problem, das ich mit Toy Story habe, das ist ein Nicht-Problem. So, ich meine, andere Sachen nehme ich auch hin. Mhm. So, aber das ist, weil Toy Story halt sehr, sehr die Narration darauf auslegt, dass diese Parallelgesellschaft halt existiert.
Ja.
Finde ich es halt ein bisschen schade. Ich wüsste aber auch überhaupt nicht, was man besser machen könnte. Mhm. Ich habe auch schon irgendwo mal gelesen oder gehört oder gesehen bei irgendeinem Video von Filmkritikern auf YouTube, dass jemand mal gesagt hat, er findet, dass das Skript von Michael Ahn zu Toy Story 3 das perfekte Skript ist. Und da muss man auch echt sagen, da kann man nur wenige Abstriche machen. Also das ist fast schon perfekt.
Ja.
Auch was da an Genres durchgemixt
wird. Ja, vor allem wird, der, ne? Gefängnisfilm ja auch nochmal, der wird ja
unfassbar lustig, ja super, unfassbar gut gemacht.
Der wird ja super gut zitiert.
Und wie rasant dieser Film ist. Also ich finde, das größte Lob, dass man Toy Story 3 aussprechen kann, der Film ist unfassbar unterhaltsam. Der ist so schwungvoll, der ist so rasant, aber ohne zu überfordern, sondern einfach, da passiert andauernd was. Da gibt es null Leerlauf in dem Film.
Ja.
Und er hat coole Charaktere. Vielleicht ist das einzige narrative Problem, das er hat, dass halt mal wieder damit gespielt wird, dass Buzz wird dann plötzlich zum Antagonisten.
Ja.
Das ist natürlich ein Drehbuchkniff, der aber gelingt.
Ja.
Finde ich.
Vor allem, weil er ja schon mal, also im ersten Teil war er ja auch noch dieser Überzeugung, dass er quasi ein Individuum ist, dass er kein Abklatsch oder kein mehrfach produziertes Plastikspielzeug ist, sondern er ein Leben besitzt und auch eine Aufgabe besitzt sozusagen in seiner Identität.
Ich glaube, die Geschichte von Buzz Lightyear ist die von einem Faschisten zu einem Individuum. Von einem fleischgeschalteten Astronauten
zu einem spanischen Salsa.
Ay, un amigo en mi.
Du hast es eben nochmal ganz kurz angesprochen, das war jetzt auch noch das letzte Kapitel von Toy Story 3, was ich nochmal ansprechen wollte, ist quasi der Faschismus, der dargestellt wird. Hast du da auch noch ein paar Worte dazu? Der Antagonist Lotso ist ja schon ziemlich, also vor allem, wenn du es halt bedenkst, dass der Film für Kinder gedacht ist.
Also ich finde, Lotso ist ein super Antagonist, muss ich echt sagen, weil der hat halt, der hat eine Motivation irgendwie, also man kann verstehen, dass in ihm irgendwo ein Bruch stattgefunden hat. Er kriegt am Schluss seine Poetic Justice, die auch noch richtig hilariös ist. Und ja, ich mag's an der Figur, dass die ist nicht offensichtlich böse immer, sondern die ist so hinterlistig böse.
Mhm.
Und das ist schon richtig guter Antagonist, muss man sagen. Also gerade auch, wie gesagt, da muss man auch das Zielpublikum immer wieder unter Betracht ziehen. Und für das Zielpublikum funktioniert der Antagonist.
Mhm.
Und für uns auch, ja, als erwachsene Menschen. Ja. Und da muss man wirklich sagen, also was die Leute von Pixar da geleistet haben, ist schon richtig, richtig geil. Ist nur echt die Frage, ob man... Ich hab mich gestern gewundert, die Nase von Lotso ist ja so dieser schwarze Fleck,
ja,
der so ein bisschen an den Hitlerbart erinnert, finde ich. Ah. Und das Einzige,
das ist
was...
Das ist
abstrahiert, ja, sehr abstrahiert. Aber was ich wirklich fast schon einen Tick fragwürdig finde, ist, ob sie vom Faschisten nachher wirklich in den Höllenschlund geschickt werden sollen. Also
ja,
die Frage ist, ist das, also na gut, ist das überhaupt noch eine Frage? Es ist halt schon eine Holocaust-Referenz.
Ja.
Also Holocaust-Anspielung.
So kann man es auf jeden Fall ja
also
sehen. Es gibt schon fast keine zwei Meinungen, wenn man mal genauer drüber nachdenkt.
Ja.
Aber
ich meine, Lotso wurde auf der Kunstakademie abgelehnt. Aber das kann man sogar so interpretieren. Er durfte seine Kunst, sein Schauspiel nicht weiter ausüben und hat dann ein faschistisches... Okay, Entschuldigung, es tut uns leid.
Ja, wobei wir das quasi ein bisschen ausufernd. Aber wir haben noch einen Film, über den wir nochmal sprechen wollten, genauer. Das ist Oben, den haben wir gestern nochmal geschaut. Ernste Thematiken in Oben und ich glaube, ernster ging es selten zu in Pixar-Filmen. Also
ich habe selten schneller geweint.
Und es wurden interessante Theorien aufgebaut gestern Abend noch nach dem Film. Das Loslassen von Geliebten, dieses Trennungsverarbeiten und auch Trauern und den Tod, das ist ja in Oben quasi immanent ohne Ende. Das ist ja, das schwingt ja den ganzen Film.
Oben ist ein unglaublich traumatischer Film. Das ist ein traumatisches Filmerlebnis.
Da wiederum, also bei Oben wieder auffallend, Pixar die ersten 20 Minuten fast ohne Ton. Ich meine, eine Sequenz gibt es, diese Zeitsprungsequenz, wo man sieht, was in diesen vergangenen Jahren alles passiert ist mit Carl und Ellie. Ist ja grandios, weil einfach nur über die Musik, über das Thema von Oben erzählt wird, wie sich das Leben der beiden entwickelt hat. Ähnlich wie bei Wally, der auch anfangs ohne Ton völlig auskommt.
Es gibt ja nur ganz am Anfang den Dialog, wenn Carl und Ellie sich kennenlernen.
Genau. So. Das ist der einzige Anfangsdialog. Und ja, ich finde, er macht Oben das auch wieder perfekt und fängt auch dieses Melancholische perfekt ein, dieses Älterwerden, auch in Würde altern und dann aber auch die Gewissheit, was ist eigentlich, wenn einer der Partner frühzeitig stirbt, oder was heißt frühzeitig, sie stirbt in hohem Alter, aber auf einmal man auf sich alleine gestellt ist.
Also ich finde es unfassbar, wie Oben halt, wie du gerade gesagt hast, mit diesen Einzelbildern erzählt. Also wenn du siehst, Karl kauft Tickets, um nach Venezuela zu fliegen und will dann mit Ellie wieder auf den Hügel und Ellie schafft es nicht. So, das hätte für sich stehen, wäre das schon grandios gewesen. Natürlich sieht man dann auch noch, wie sie im Krankenhaus ist und so, aber das ist, also das ist so herzzerreißend, was da geschieht. Und so unglaublich schön erzählt, auch gerade mit diesem musikalischen Leitmotiv, der Score von Michael Giacchino wird ja mit dem Oscar prämiert. Vielleicht wird der Film, ja, wird im Film ein bisschen zu ausufern mit diesem Thema gespielt, aber es ist unfassbar schön.
Ja.
Und ja, da muss man halt auch sagen, da ähnelt er, klar, der narrativen Struktur von Wall-E in gewisser Weise. Doch bei Oben sind auch wieder so Leitmotive, narrative Leitmotive. Also der Film ist voll davon. Der Film hat in all seinen Poren, atmet er seine Leitmotive. Ob es jetzt halt die Luftballons sind, die natürlich auch in gewisser Weise eine Metapher für Loslassen und so weiter und für Träume auch sind. Ich meine, der Film heißt auch nicht umsonst Oben, so den Kopf in den Wolken haben oder sowas. Dann ist natürlich die Ellie irgendwie Vogelzüchterin oder Vogeltrainerin. Er ist doch eigentlich nur Luftballonverkäufer, oder?
Ja, wir arbeiten quasi auch im Zoo
mit Ellie zusammen. Im Zoo mit ihr. Genau. Und diese Abenteuerlust, das Spirit of Adventure natürlich auch im wortwörtlichen Sinn mit dieser Show und und dem Zeppelin von Charles Manns.
Genau.
Und auch wieder im metaphorischen Sinn der Geist des Abenteuers. Was ist der Geist des Abenteuers? Und da muss man auch sagen, dass es eine geniale Idee fast schon ist, diesem alten, knauserigen Mann, diesen jungen Pfadfinder daneben zu stellen. Also die ähneln sich ja auch irgendwie so. Also, und das ist einfach das ist einfach richtig schön, was sie da mit den Charakteren machen, wie die gemeinsam dann auch wieder das ungleiche Duo, genau, das sich auf die Heldenreise begibt, weil die Heldenreise ist natürlich auch
das, was in Pixar-Filmen,
ich meine,
oder generell
in generell Filmen, Film, aber generell natürlich auch in den Pixar-Filmen, das ist da implizit irgendwie vorhanden.
Genau.
Und ja, sollen wir gleich zu den ernsten Thematiken so noch
über? Klar, sehr gerne. Also wir können jetzt gerne nochmal die ernsten Thematiken ansprechen. Das wurde ja gestern, also ich war gestern mindblown, als Lukas und Markus dann darüber gesprochen haben, weil manchmal sieht man quasi den Wald vor lauter Bäumen nicht und es hat auf einmal wirklich Sinn gemacht. Also oben, ich kann es gerne nochmal deine Theorie preisgeben,
wie also, du gestern also dargelegt hast. Also erstmal, Lukas und ich haben wieder fancy, sehr fancy herumgesponnen. Und ich bin ja selber jemand, der sich darüber ärgert, wenn er bei einem Film nicht direkt die metaphorische oder allegorische Ebene rafft. Ich meine, ich habe bei Gravity zum Beispiel auch zweimal gucken müssen, um dann festzustellen, der schleudert mir die Allegorien und Metaphern ja in jedem Moment vollkommen um die Ohren. Aber ich habe mich da wie schwerelos im All gefühlt und es beim ersten Mal nicht mitgekriegt. Aber bei oben habe ich beim ersten Mal im Kino auch nicht mitgekriegt. Aber da hatte ich ein Date, also verzeiht mir. So, und gestern hatte ich kein Date.
Die Augen starr auf den Bildschirm gerichtet.
Die Augen starr auf den Bildschirm gerichtet. Ja, die Theorie von Lukas und mir ist, dass all das, was passiert in oben nach dem Tod von Ellie, dass das nicht real passiert.
Nachdem sondern er quasi die Tür zuschlägt.
Nachdem Karl die Tür zuschlägt und sich quasi von seinem Haus in gewisser Weise verabschieden will und nicht mit den Pflegern zu dieser Seniorenresidenz gehen möchte, ob ab dem Moment wirklich alles imaginiert ist. Mhm. Da macht es nämlich auch Sinn, Russell wurde schon vorher etabliert. Deswegen ist Russell auch in seinem
Gedächtnis,
Traum in seinem, quasi dann.
Also gehen wir mal davon aus, dass das alles nicht real
ist. Ich finde, es ist halt auch fast schon ein bisschen traumwandlerisch erzählt. Weil als sie durch den Sturm fliegen und Karl schläft, also einschläft, nachdem er sein Hausrat
zusammengeschustert
und gesichert hat. Mhm. Und Russell dann sagt, ja, ich habe uns nach Südamerika geflogen. Also, wir sind uns einig, so schnell geht das nicht, auch trotz Sturm. In gewisser Weise kann man natürlich argumentieren, ja, das ist die diegetische Welt dieses Animationsfilms, der natürlich mit den Mitteln des Fantastischen spielt. Aber ich glaube, dass hier, um den Bogen wieder zum Ghibli-Stil zu schlagen, ganz stark mit so einem magischen Realismus gespielt wird. Mhm. Weil wer von euch Chihiros Reise ins Zauberland von Hayao Miyazaki aus dem Studio Ghibli kennt, der weiß auch, bei dem Film kann man auch nicht am Schluss verifizieren, ob das gerade geschehen ist oder nicht. Also ich finde, ganz so offensichtlich ist es vielleicht nicht am Schluss von oben oder, ja, oder ganz so metaphorisch. Also ist es metaphorisch am Schluss? Ist es offensichtlich am Schluss? Ich weiß es selbst nicht. Also es gibt immer so ein paar Anhaltspunkte, die uns quasi mit auf den Weg geben, dass da irgendwas in der diegetischen Welt nicht stimmt.
Mhm.
Ob es dieser sagenumwobene Vogel ist, der dadurch schon angeteasert wird, dass Ellie ja natürlich immer auf der Suche nach, also mit Vögeln genau zusammenarbeitet. Dass dieser
diesen kleinen
Keramikvogel
ja, quasi in der Wohnung auch haben.
Der auf dem Kamin steht. So, das sind alles immer so ein paar Sachen, wo man sich auch, also wie schafft es Karl, die Luftballons, also ich meine, der Mann ist schon über 70, hat wahrscheinlich Gicht und Rheuma, wie soll der das schaffen? Das ist so träumerisch schön und so magisch, dass es halt meines Erachtens fast schon dem magischen Realismus zuzuordnen ist. Und der Film ist halt irgendwie so eine Allegorie auf Traumabewältigung.
Ja. Ich meine, das mit dem Fantastischen, das kann man dann damit auch belegen, dass quasi, klar, obwohl die Hunde einen Apparatus haben, aber dass die einfach auch in der Lage sind zu sprechen, beziehungsweise wir haben ja gestern auch nochmal diskutiert,
dass... Ich finde, Apparatus ist ein schönes Wort.
dass Charles Manns quasi eigentlich viel älter sein müsste. Ja. Also da müsste sich quasi, also ich habe jetzt nachgelesen nochmal, dass Karl 78 Jahre alt
ist. Ja, da muss Charles Manns über 100 sein
wahrscheinlich. Und ist noch fit wie ein Turnschuh eigentlich für seine Verhältnisse.
Ja, der ist ja fitter als Karl. Und da ist ja auch der Gag, diese Gesellschaft, die Karl sich da aufbaut, wo kommen denn neue Hunde her? Das ist eine Männergesellschaft. So, da sind ja nur männliche Hunde dabei.
Ja.
Und ich finde das auch so lustig, wenn die Hunde dann das Essen kredenzen. Wie haben die Hunde das denn bitte gekauft? So, also das
wird auch einfach so hingenommen.
Es wird so hingenommen. Und da finde ich, also wo wir wieder beim Abstrahieren sind, ich finde, da ist es so offensichtlich,
unmöglich, dass es dadurch geradezu wieder offensichtlich fantastisch wird.
Ja.
Und ich finde es, das ist fast schon gewagt, was Pixar da gemacht hat.
Ja, weil, also ich muss gestehen, dass als ich oben das erste Mal gesehen habe, war ich ziemlich enttäuscht, vielleicht auch, weil es damals zu fantastisch war.
Ja, weil du es einfach nicht, du hast keine Checkliste im Kopf, an der du es abhaken kannst, genau, was da gerade passiert.
Genau.
Weil ich glaube, wenn du diese Ebene nämlich nicht siehst, ist der nämlich nur halb so gut.
Genau, das ist es halt. Und ich habe, also das erste Mal habe ich den Film, glaube ich, echt 2010 oder 2009 kam er ja raus, gesehen. Damals auch noch mit dem Blick eines Nicht-Filmwissenschaftlers. Und da hat er halt auch eine andere Wirkung gehabt. Aber jetzt, wo man halt sieht und auf solche Sachen achtet, auf diese Allegorie, die du angesprochen hast, dass es vielleicht gar nicht passiert ist, sondern alles nur Träumerei, fantastisch war. Lukas ist ja so weit gegangen, dass Karl sich verabschiedet in dem Sinne, dass er Selbstmord begeht, hat er doch gestern,
glaube ich. Ich habe gesagt, also Lukas hat auch gesagt, er verabschiedet sich in gewisser, und dann habe ich das noch ein Stück weiter gesponnen und gesagt, begeht er da vielleicht sogar Suizid in dem Moment, wobei ich aber keine Anhaltspunkte für die Theorie habe, und ich glaube, das macht er auch nicht. Also da weiche ich eigentlich auch schon wieder davon ab, aber irgendwas geschieht, und was aber geschieht, bleibt halt unserer Imagination überlassen. Meta, how meta
can you get? Es bleibt halt oben in den Wolken.
Bleibt oben in den Wolken, und das ist wirklich schon ein Triumph. Nee, ich bin auch nicht so Fan von diesem Plot mit den Hunden und so, und der Charles Manns ist nicht nur viel zu alt, sondern auch viel zu böse. Das ist nicht so gut funktionierender Antagonist. Natürlich, der funktioniert halt auch nur metaphorisch, dass halt Karl quasi mit seinem alten Idol abschließen muss, um selber Individuum zu werden oder so, beispielsweise. Aber der ist halt zu evil. Also wenn der am Schluss Russell umbringen will, ist das halt unverhältnismäßig. Also ich meine, den Vogel will er lebend zurückbringen, aber Russell will er umbringen? Ein Kind? Seriously? Also das ist dann schon wieder, und da hatten wir ja gestern auch die Diskussion drüber, wenn, also oben müsste entweder noch klüger, noch gewagter, noch intelligenter erzählen, dann schießt er aber komplett an der Zielgruppe vorbei.
Ja.
Aber wenn er diese, ja, weil er das halt nicht so konsequent durchzieht, scheitert er auch da ein bisschen an seiner eigenen narrativen Ambition. Also für mich ist es auch ein sehr, sehr guter Film, da gebe ich auch eine 8 von 10.
Ja, finde ich.
Aber
da gehe ich jetzt auch mit, ja.
Aber also, da wäre, ich finde, da wäre mehr drin gewesen. Also der ist ja auch unfassbar lustig, der Film. Also
ja,
die Sidekicks, Doug, der sprechende Hund, und Russell. Kevin, Russell, das sind schon richtig hilariöse Sidekicks. Das muss man dem Film einfach lassen. Also ich liebe den Vogel.
Aber trotzdem schwingt bei oben weiterhin diese Traumabewältigung und auch die Trauer generell mit, was ja auch für einen Animationsfilm, wie du schon gesagt hast, sehr gewagt ist. Und ich glaube, dass damit kann man auch fast schon schließen, dass Pixar wirklich Sachen wagt in seinen Filmen oder thematische Aspekte wagt in den Filmen, die wirklich sehr, die vielleicht kindgerecht angereicht werden sollen, aber in der Tiefe viel komplexer sind. Und wenn man mal genauer hinschaut, viel ernstere Themen auch angesprochen werden, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so wahrnimmt, wie bei mir jetzt bei oben.
Ich würde mir da halt echt wünschen, dass Pixar mal irgendwann wirklich so das Risiko eingeht, zu sagen, wir machen einen Film, der eventuell sogar ein PG-13-Ranking erhält. Weil ich glaube, die können das. Die haben so viel zu erzählen, die haben so originäre Ideen. Natürlich ist das alles immer, hier gibt es Filmzitate, hier ist ein Sammelsurium aus altbekannten Motiven, aber jeder Film hat Motive, die schon, also man sagt ja immer, ja, alle Geschichten sind schon erzählt worden, was ja Quatsch ist, weil eine Geschichte immer wieder neu erzählt werden kann. Und man verlässt sich auch drauf, dass es narrative Situationen sind und Motive sind, die man kennt, die man dann halt schneller einordnen kann, weil der Mensch, und also wir sind ja von unserer Kognition drauf ausgelegt, dass wir Sachen so schnell es geht, also narrative Gebilde so schnell es geht, verstehen wollen, um sie quasi in bekannte Schemata einzuordnen, in Schubladen quasi zu legen, um sie schnell zu verstehen, um uns ganz fix in einer Erzählung, in einem Plot zurechtzufinden. Aber ganz ehrlich, Pixar macht das alles so charmant, die erzählen so schöne Geschichten, dass man da wirklich nicht sagen kann, Pixar würde irgendwie allzu simple Plots oder so kreieren. Was ich mir allerdings noch wünschen würde, wäre, dass Pixar vielleicht wirklich mal versucht, nicht einen Film zu machen, der rated G oder PG ist, also ohne Altersbeschränkung oder ab 6 Jahren freigegeben, sondern dass sie wirklich mal das Wagnis eingehen, einen PG-13, einen FSK-12-Film zu machen. Dann können sie zeigen, ob sie in der Tradition ihrer Hauptinspirationsquelle Studio Ghibli, ob sie es schaffen, ihre ernsten Themen noch ernster zu verpacken.
Mhm, ja.
Und ich meine, in Oben finde ich es auch schon krass, dass die das Blut gezeigt wird.
Ist, glaube ich, der erste. Nee, Findet Nemo hat auch nochmal Blut.
Stimmt, Findet Nemo hat auch ganz kurz Blut gezeigt. Findet Nemo übrigens auch noch erster Film, oder ja, vielleicht nicht der erste Film, aber ist für mich so der Film, der mir ins Gedächtnis, in den Kopf schießt, wenn ich überlege, welcher Animationsfilm hat mal das Thema Behinderung aufgegriffen. Ja. Ob es jetzt quasi Dori ist mit ihrer ja, leichten Demenz, was auch schon schwierig ist, sie so als Sidekick zu benutzen, aber das machen sie auch wieder genial.
Mhm.
Und Nemo mit seiner verkrüppelten Flosse.
Ja, wo du jetzt eben nochmal kurz die Demenz ansprichst, das ist auch nochmal ein Symbol oder ein Motiv in Merida. Also da hat ja Max Fischer, der gute Herr Fischer, mich darauf aufmerksam gemacht, dass Merida Demenzmotive auch vorweist. Also da sind sie sich auch ihrem Stil treu und gehen halt Erwachsenen Thematiken an für Kinder. Also, ja.
Ja, das ist krass, was die machen und was man dem Studio immer zugute halten muss. Die Animationen sind teilweise so unfassbar schön. Also, die wagen ja auch immer wieder Neues. Also, wir haben ja gerade in der Dokumentation nochmal gesehen, wie sie dann über den Film Die Unglaublichen von Brad Bird gesprochen haben. Dann so, ja, und dann haben wir uns überlegt, wir machen was mit Haaren und mit Wasser. Und mit Haaren unter Wasser und mit Feuer. Und du denkst dir so, das ist einfach total krass, was die sich da alles halt zutrauen. Auch, dass die sich bei ihrem vierten Spielfilm bei Die Monster AG zugetraut haben, das ganze Fell zu animieren.
Sie setzen sich halt immer wieder neue Meilensteine. Das ist sowas, wo Pixar auch eine Vorreiterrolle halt einnimmt.
Absolut, sowohl narrativ als auch audiovisuell.
Genau, und wo wir jetzt quasi zum Schluss nochmal sagen, wir hatten jetzt ja diese drei Filme Oben, Wall-E und Toy Story ein bisschen detaillierter besprochen. Aber all diese Thematiken, die wir jetzt haben, ob das jetzt der Verlust oder das Loslassen von Geliebten ist, diese Konsumkritik oder auch generell Freundschaft in Pixar-Filmen, also alles ernste Themen, die findet man auch in allen anderen Pixar-Filmen. Die Pixar-Formel mit den ungleichen Freundschaften, diesen gesellschaftlichen Strukturen und dieses What-If had feelings. Achtet mal drauf, wenn ihr das nächste Mal einen Pixar-Film schaut, die sind alle relativ strukturiert in dieser Beziehung, aber immer noch originär und immer noch neu in ihrer Weise.
Und achtet mal drauf, wenn wir schon wieder die Bewertung zu einem Film unterschlagen, denn wir haben vergessen, Toy Story 3 eine Wertung aufzudrücken. Aber ich glaube, da sind wir uns schon wieder einig, denn wir geben beide eine 1, 2, 3,
9 von 10. Eine 9 von 10. Ist ein super Film. Schaut ihn euch an. Der kennt ihn wahrscheinlich sowieso schon. Aber wenn ihr das nächste Mal ihn anschaut, achtet mal auf die ernsten Themen.
Ich würde ihm echt gerne eine 10 geben, aber ich schaff's nicht. Ich hab's ja eben angesprochen. Aber eine 9 ist es auf jeden Fall. Aber eine 10 ist Ratatouille.
Und
Ratatouille.
Nemo. Und tschüss. Und bevor wir jetzt komplett eskalieren, sage ich tschüss, vielen Dank an Markus für diesen tollen Podcast, den du hier mit mir ausgerichtet hast.
Immer wieder gerne.
Und hoffentlich freut euch auf die nächsten Podcasts, auch im Disney, in der Disney-Themenwoche, auch alle anderen Podcasts der Wiesn-Movies-Gruppe. Und ansonsten haut rein, macht's gut und auf Wiedersehen.
Tschö mit Ö.